Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.
Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur 22. Folge Schatten und Skandale. Heute ist Nico dran. Wir haben nochmal das Thema Drogen. Mhm. Vor 2 Wochen habe ich einen Fall mitgebracht, einen True-Crime-Fall, eben über das Thema Drogen. Da ging es um einen Rechtsanwalt und einen Drogendealer. Mehr möchte ich noch nicht spoilern, falls ihr noch nicht reingehört habt.
Ein Verbrechen mit einem Rechtsanwalt. Was?
Der hat aber eine ganz andere Rolle, als man jetzt vermuten würde, würde ich sagen.
Ja, das ist richtig, ja.
Genau, aber heute bist du erstmal dran. Meine Folge könnt ihr danach natürlich noch hören. Du hast einen Skandalfall heute mit dabei.
Ja, ihr da draußen werdet es wahrscheinlich ja eh schon am Titel dann sehen, welcher Fall das ist. Ich freue mich sehr. Gut, ich finde natürlich, dass er ziemlich interessant ist, der Fall. Aber ich glaube auch für andere Leute ist er sehr interessant.
Erwartungen sind jetzt hoch.
Ja, du bist, glaube ich, jetzt, also wenn man das hört, die Einzige, die noch nicht weiß, worum es geht.
Ich habe wie immer gar keine Ahnung, was du mitgebracht hast.
Ja. Deswegen, aber die Person, um die es geht, die ist tatsächlich bei uns auch schon mal vorgekommen.
Echt, oder?
Ja, ich habe mich dran erinnert. Und zwar müsste das, ich glaube, Folge 3 gewesen sein, kurz angeschnitten.
Das Fire Festival war dann Folge 3.
Dann war es Folge 3.
Ja?
Ja, ja.
Geht es etwa um einen Rapper?
Nein, wirst du ja gleich sehen. Okay. Ja, ich habe ja bei der letzten Folge schon mal gesagt, so, dass ich natürlich mehrere Fälle anschaue bei der Recherche, um mich dann natürlich für einen entscheiden zu können. Und den hatte ich da noch nicht auf dem Schirm, diesen Fall.
Oh.
Und ich weiß nicht, wieso, weil es ist somit das Offensichtlichste, was man machen kann. Ich habe gleich kein Rätsel, aber ich nenne dir gleich ein paar Fakten, dann kannst du raten ein bisschen.
Um Gottes Willen.
Ich bin da tatsächlich, beziehungsweise meine Eltern sind da am Frühstückstisch draufgekommen, als ich ihnen erzählt habe, was so unser Thema ist.
Hey, wie gut.
Ja, habe ich gedacht, stimmt, habt ihr recht. Naja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich nenne jetzt mal ein paar Fakten und dann kannst du einen Tipp abgeben, worüber meine Folge geht. Also die Hauptdroge ist Kokain. Mhm. In dem Fall aber so eine Riesenmenge, dass die Person, um die es geht, zeitweise 80% des Kokainhandels in den USA kontrolliert, vor allem in Miami. In der Spitze setzt diese Person mehrere hundert Millionen Dollar pro Woche um, so viel, dass Bargeld irgendwann einfach in den Lagerhäusern verrottet und von Ratten gefressen wird, weil man das nicht mehr verstauen kann. Gerüchten zufolge muss diese Person das Geld auch wiegen, weil zum Zählen ist es zu viel.
Das sind Probleme wirklich, die hätte ich auch gerne. Ja, einfach also, zu viel Geld, zählen ist zu anstrengend. Geht nicht.
Zählen ist nicht menschlich möglich, so viel wie es war. Kurzzeitig ist die Person auch als Politiker im Parlament, plant gleichzeitig aber neben Entführungen Attentate und organisiert eben den Kokainexport. Gleichzeitig finanziert diese Person aber auch Wohnsiedlungen, soziale Projekte, Fußballplätze etc. und wird deswegen ähnlich wie Robin Hood verehrt. Irgendwann stellt sich die Person dann auch, kleiner Spoiler, allerdings nur unter der Bedingung, dass sie in ein Luxusgefängnis kommt, das sie selbst entworfen hat, mit der Aussicht über der Stadt, einem Fußballplatz, bewacht von den eigenen Leuten und so, was halt so ein Luxusgefängnis alles kann, ne? Hast du irgendeine Ahnung?
Der Name liegt mir so auf der Zunge, warte mal. Ist doch Narcos, oder?
Ja, das
warte
ist die
mal.
Netflix-Serie.
Jetzt bin ich gerade ich stehe gerade so brutal auf dem Schlauch, und es ärgert mich gerade so brutal. Jetzt lass mich kurz nachdenken. Oh Gott, bin ich dumm. Pablo Escobar, ne?
Richtig.
Dafür habe ich gerade viel zu lang gebraucht.
Ja.
Aber ist es Pablo Escobar?
Es ist Pablo Escobar, ja.
Zum
Logisch.
Glück. Ja.
Was weißt du denn schon über ihn?
Also ich habe Narcos angeschaut.
Ich nicht, tatsächlich.
Ich glaube, darauf beruht auch der Großteil meines Wissens. Ich glaube, du hast ja noch nicht mal das Land erwähnt, oder? Er
Nein.
kommt ja aus Kolumbien und von da aus hat er ja auch sein Machtzentrum kontrolliert. Mhm. Ich weiß eben, dass er unfassbar mächtig war und ich weiß noch, dass seine Frau damals irgendwie am Flughafen mit einer massiven Menge Bargeld irgendwie festgenommen werden konnte und das war auch der einzige Grund, weshalb sie festgenommen werden konnte, weil sie so viel Bargeld dabei hatte.
Okay, ja.
Spielt das keine Rolle in deinem Fall,
oder?
Nee,
das habe ich jetzt mal, also seine Frau habe ich eigentlich quasi komplett außen vor gelassen. Okay. Es geht ja auch um seine Skandale und nicht um...
Ja. Ja, aber das war ja so ein Schwachpunkt von ihm immer.
Ja, ja.
So seine Familie. Ich meine, der ist natürlich mit äußerster Brutalität vorgegangen.
Ich weiß halt tatsächlich auch nicht, weil ich habe, wie gesagt, Narcos nicht gesehen. Ich habe die ersten paar Folgen gesehen, aber ich weiß nicht, mich hat es nicht so gehuckt. Und
nicht übel.
Ja,
aber gut, das ist ja auch eine fiktive Serie.
Deswegen, ich weiß nicht, wie viel, es ist ja immer so ein Mischmasch aus Wahrheit und ein bisschen Übertreibung bei solchen Serien. Aber wir können ja gleich mal gucken, dann kannst du sagen, ob das in Narcos auch so war oder nicht. Wir starten mal in der Jugend von Pablo Escobar. Da ist er gerade so um die 20 Jahre alt. Er ist wie so oft mit seinen engen Freunden und seinem Cousin in den Straßen von Medellin unterwegs. Eine kolumbianische Großstadt in den Anden. Und da habe ich dir gleich auch das erste Bild mitgebracht. Das könnt ihr wie immer auf Instagram anschauen. Da laden wir die Bilder zur Folge hoch. Und genau, dann könnt ihr euch auch ein bisschen reinversetzen, wie das da alles so ausgeschaut hat.
Für alle, die gerade nicht aufs Handy schauen können, ich werde natürlich mein Bestmöglichstes tun, das Bild so genau wie möglich zu beschreiben.
Ja.
Ja, also Medellin liegt in so einem Tal, ne? Ringsherum sind relativ hohe Berge, aber noch mit Vegetation, also sind grün bewachsen, aber sonst, man sieht gerade vordergründig viele Hochhäuser tatsächlich. Trotzdem ist in der Stadt auch viel grün. Also man sieht es wirklich sehr rausgezoomt. Man erkennt jetzt keine Details oder so.
Ja, so ein Panoramabild, ja, genau. Mäßig, ja. Ja, das ist, wie gesagt, einfach mal, um dir oder euch einen Eindruck zu verschaffen, wie so die Gegebenheiten waren, wie es so ausgeschaut hat. Ja, es sind so um die 25 Grad. Die Sonne vermischt sich immer wieder mit dem Rauch von Fabrikschornsteinen. Die Gassen sind eng, voller Händler mit zum Beispiel Kaffeebohnen. Der junge Pablo Escobar und seine Kumpels sind vor allem im aufstrebenden Rotlichtmilieu oder in den Bars unterwegs. Sie rauchen Cannabis, hängen oft mit lokalen Unterweltfiguren ab, um Kontakte zu knüpfen. Immer wieder sind sie in Kleinkriminalität verwickelt, wie Zigarettenschmuggel, Autoklau oder das Fälschen von Lottoscheinen. Und in diesem Umfeld dreht sich Pablo Escobar irgendwann zu seinen Freunden und sagt, wenn ich in 5 Jahren nicht 1 Million in der Tasche habe, erschieße ich mich. Wenige Jahre später gründen einige seiner Kumpels mit ihm dann zusammen das Medellin-Kartell, die seinerzeit gefährlichste Verbrecherorganisation der Welt und der erste industrialisierte Drogenhandel der Kriminalgeschichte, also das quasi so ein tatsächliches Unternehmen ist und nicht einfach nur so ein bisschen Drogendealen.
Ja, ich glaube, Medellin-Kartell sagt auch jedem was.
Ja, denke ich auch, ja. Es ist relativ bekannt. Ja. Also es dauert natürlich erstmal noch so ein bisschen, aber man merkt schon, glaube ich, dass Escobar ein ambitionierter junger Mann ist.
Auf jeden Fall. Ich meine, die 1 Million hat er ja auch geknackt innerhalb der Zeit.
Das ist, die ist relativ schnell gekommen, ja. Aber erstmal schauen wir noch ein bisschen zurück, um die Anfänge zu verstehen. Pablo Escobar kommt am 1. Dezember 1949 als drittes von 7 Kindern in Rio Negro auf die Welt, also eine kleine ländliche Gemeinde in der Nähe von Medellin. Sein Vater Abel ist ein einfacher Bauer, er hütet Kühe, baut Mais an. Seine Mutter Hermilda ist eine energische Lehrerin, die später tatsächlich ihre eigene Volksschule gründet. Ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus, weil... Kein Spanier.
Ich glaube, wir können dir verzeihen.
Danke. Die Verhältnisse, in denen die Familie lebt, sind eher bescheiden. Sie leben in einem Lehmhaus mit Ziegeldach inmitten von Kaffeeplantagen und Andenhügeln. Grundsätzlich ist es zu der Zeit so, dass die Vermögensverhältnisse in Kolumbien extrem ungleich verteilt sind. Mhm. Je nach Bericht sind bis zu 97% der Ländereien und Rohstoffe im Besitz weniger Familien. Ein Großteil der Bevölkerung ist arm. Um diese Ungerechtigkeit zu bekämpfen, tritt ein sehr hoffnungsvoller Präsidentschaftskandidat an, der allerdings ermordet wird, was Kolumbien ins Chaos stürzt. Rund 200.000 Menschen sterben wegen Aufständen und Kriminalität. Diese Zeit wird heute als La Violencia bekannt, also die Gewalt. Mhm. Anfang der 1960er Jahre. Also, als Pablo ein Jugendlicher ist, zieht die Familie näher an Medellin heran, genauer in den Vorort Envigado. Dort geht er auch zur Schule, mit 13 fängt er schon an, Cannabis zu rauchen, isst zu viel Pizza, trinkt zu viele Softdrinks, sodass er da schon anfängt, ein Übergewicht aufzubauen, das er dann bis zu seinem Lebensende nicht mehr los wird. Also, das sieht man ja, glaube ich, auch in Narcos, dass der jetzt nicht der sportlichste Kerl ist.
Ja, das schon, aber so übergewichtig hatte ich ihn jetzt nicht in Erinnerung eigentlich.
Ja, es ist halt jetzt, ich glaube, vor allem im Vergleich zu Leuten, die viel eben auf der Straße oder auf dem Feld arbeiten,
ja, logisch,
sticht er natürlich ein bisschen heraus.
Ja.
Schon da rebelliert Pablo gerne gegen Autoritäten. Mit 17 Jahren bricht er die Schule ab, schließt sich einer Gruppe von jungen Rebellen an, zusammen, und ich finde, das klingt jetzt wild, stellen sie sich gegen das System, hassen Regeln und schreiben darüber auch Gedichte. Also ich muss dazu sagen, es ist natürlich sehr viel von Erzählungen übernommen, weil das nicht genau fact-checkt werden kann, ob sie jetzt hier welche Gedichte geschrieben haben oder nicht, sondern das kommt viel aus Autobiografien und etc. Aber grundsätzlich merkt man schon an verschiedenen Zitaten, dass Pablo Escobar im Laufe seines Lebens relativ, ich will jetzt nicht tiefsinnig sagen, vor dem Hintergrund, dass er natürlich auch sehr gewalttätig war, aber da war schon so eine gewisse Poesie mit drin. Ich habe jetzt hier ein paar Beispiele von seinen Zitaten. Er sagt zum Beispiel: Ich bin kein reicher Mann, ich bin ein armer Mann mit Geld. Nur wer mit mir gehungert hat und an meiner Seite stand, als ich durch schlechte Zeiten gegangen bin, ist an meinem Tisch. Oder einer der bekanntesten Sätze, zu dem wir später auch noch näher kommen: Ich liege lieber in einem Grab in Kolumbien als in einer Gefängniszelle in den Vereinigten Staaten. Also er hat so seine Prinzipien, hat so seine, ja, sein irgendwie doch was Poetisches, finde ich, so zumindest so poetische Gedanken.
Ja, ich weiß gar nicht genau, was ich dazu sagen soll, aber es deutet ja schon an, dass er sich seiner Herkunft bewusst ist und die halt auch nicht verlieren möchte und sich halt auch nur mit Leuten umgibt, beziehungsweise die seine Freunde nennt, mit denen er schon seit Kindheitstagen wahrscheinlich auch unterwegs war, die mit ihm von ganz unten halt irgendwie kamen, obwohl ganz unten war er ja nicht, seine Eltern hatten ja schon auch Berufe und
so. Also er war jetzt nicht obdachlos oder so, ja.
Ja, genau. Ja, er hat sehr, sehr starke Prinzipien, würde ich jetzt mal so sagen, was ich davon jetzt so raushöre, was ja auch nicht immer so
vorteilhaft ist, meinst du, in Zukunft?
Ja, wenn man immer so auf seine Prinzipien pocht.
Ja.
Und ich meine, das ist ja nicht immer gut, wenn man dann nur sagt, ja, so ist es und keine andere Meinungen mehr zulässt oder so, oder die verbietet.
Das stimmt, ja. Wie ich es eben schon beschrieben habe, hängen Pablo und seine Freunde häufig in der Unterwelt von Medellin. Was ihn aber etwas abzeichnet und ihm schnell Respekt verschafft, ist, dass Pablo etwas hat, was viele Gangs und Banden, zumindest so diese Low-Level-Gangs, nicht haben. Und zwar eine Schusswaffe. Die meisten sind nur mit Messern und Macheten unterwegs, und durch diese eben Schusswaffe hat Pablo grundsätzlich schon mal ein etwas höheres Standing als viele andere. Er schließt sich dann einer Marihuana-Schmugglerbande an, beteiligt sich an Raubüberfällen und macht eben dieses ganze kleinkriminelle Zeug, was ich vorhin schon gesagt habe, also Autos klauen und so. Noch bevor er 20 ist, ist er Chef dieser Bande. Seine Mutter sagt später, dass er für eine ehrliche Tätigkeit nicht geeignet ist, weil er sich schon früh große Macht aneignen will und das aber eben auch ziemlich gut kann. Und das führt dann dazu, dass alles so ein bisschen ausartet. Die Bande fängt nämlich an, jetzt reiche Bürger zu entführen, um Lösegeld zu verlangen, aber am Ende bringen sie die Entführten dann doch um. So zum Beispiel geht es dem industriellen Diego Echacarria. Hoffentlich war das okay.
Ich habe keine Ahnung.
Das haben sie nämlich dann genauso gemacht. Sie haben ihn entführt, haben Lösegeld eingefordert, eingesagt und ihn dann ermordet. Das bringt Pablo dann den Beinamen El Doktor.
Okay. Aber nochmal ganz kurz, das ist jetzt schon schnell eskaliert, oder? Also von der Kleinkriminalität jetzt von Autoklauen und so weiter zu, ich entführe Menschen, ich bringe Menschen um.
Ja.
Ja, also diese Eskalationsstufen hat er ja schon schnell abgehakt.
Ja, da war nie so wirklich ein, sag ich jetzt mal, ein Gewissen richtig da, so wie sich das angehört hat. Man muss jetzt sich auch mal, oder man muss auch mal auf die Verhältnisse schauen, die da geherrscht haben in den Straßen von Medellin, da wo er sich eh schon früh als Jugendlicher rumgetrieben hat, eben in dieser Unterweltszene. Natürlich herrschen da andere Verhältnisse. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, auch schnell eskaliert, weil eben, wenn du dann in diesem Milieu schon drin bist dann, und versuchst, quasi deine kompletten Ziele auf Macht und eben die Millionen, die er haben wollte, einzustellen, dann hast du, glaube ich, sehr schnell den Blick für Menschenleben und sowas verloren.
Ja, ich meine, du wächst praktisch in einem Land auf und um dich herum kämpfen alle, keine Ahnung, Freunde, Angehörige von dir immer gegen Armut, immer ums Überleben sozusagen. Und verstehe ich dann auch, falls das seine Motivation war, natürlich, dass man dann auch einen Hass entwickelt auf sehr privilegierte Menschen. Aber das gibt natürlich ihm trotzdem nicht das Recht, sie zu entführen und so. Aber ich meine, wegen seines Hintergrunds verstehe ich es natürlich, also kann man es nachvollziehen.
Ja, das ist halt, also vor allem, klar, wenn man das so hört, ist es natürlich so diese Eskalationsstufe, die sehr schnell erreicht wurde. Es geht aber, also weiß ich jetzt, weil ich es ja geskriptet habe, aber geht noch deutlich weiter.
Ja, aber weißt du, wie ich meine?
Ja, deshalb voll, hat's
mich
voll,
überrascht, dass schon mit, wie, noch nicht mal 20 war er da, oder?
Ja, so um die 20 ist er jetzt.
Ich meine, genau. Bevor du 20 bist, wenn du schon solche Taten gemacht hast, ist natürlich schon
voll.
Schon früh.
Ja, total. Mitte der 70er verbreitet sich dann die Modedroge Kokain. Und genau da kommt dann der Geschäftssinn von Pablo Escobar ins Spiel. Er erkennt nämlich als einer der Ersten, was diese Droge für ein wirtschaftliches Potenzial hat und fängt an mit dem Geld aus diesen ganzen Sachen, also Marihuana, Lösegeld, Autos klauen etc., ganze Vertriebsstrukturen aufzubauen. Also er fängt an, in den Startlöchern quasi mit Immobilien, Fahrzeugen, Waffen und sowas, das alles zu organisieren. Und aus dieser kleinen kriminellen Bande wird so relativ schnell ein Gangstersyndikat. Außerdem kauft Escobar hochklassige Coca-Paste aus Bolivien und Peru und lässt das dann in Laboren selbst verarbeiten. Da nimmt das Ganze dann an Fahrt auf. Kokain wird in den USA vor allem in der Mittel- und Oberschicht so beliebt, dass es den Cannabishandel quasi komplett ablöst. Und da hat Pablo Escobar eben neben diesem Gespür, was er davor schon bewiesen hat, also dass er diesen Fokus dann auf Kokain legt, einen anderen großen Vorteil, wofür er eigentlich gar nichts kann, aber kannst du es dir denken?
Was er für einen Vorteil hat. Ja gut, er hat sich ja schon früh ein Netzwerk irgendwie aufgebaut.
Ja, in dem Fall ist es sogar ganz einfach. Es ist nämlich einfach der Standortvorteil, die Lage von Kolumbien.
Ah, jetzt da, ja.
Das Land liegt eigentlich optimal für den Export von Kokain wegen der Nähe zu den Coca-Blättern eben in Bolivien und Peru und gleichzeitig der Nähe zum Karibischen Meer, wo man das Zeug relativ leicht Richtung USA verschiffen kann. Heißt, wer zum größten Drogenmarkt will, eben den USA, muss eigentlich durch Kolumbien. Zumindest, um es leicht zu haben. Und ich habe es ja vorhin schon beschrieben, Pablo Escobar ist seit mittlerweile rund 10 Jahren im organisierten Kriminalitätsgame drin, weiß also, wie das Ganze läuft, hat sich, wie du es auch schon gesagt hast, ein paar Kontakte aufgebaut. Sein Koksgeschäft wird immer größer und er schafft sich deswegen auch immer mehr Infrastruktur. Um mit der steigenden Nachfrage mithalten zu können, baut er zum Beispiel eine wahre Rauschgiftfabrik mitten im Urwald auf, 19 Kokainküchen hat das Ganze eine Kapazität von 300 Tonnen pro Jahr. Mehr als 1000 Männer und Frauen, die Berichten zufolge dort arbeiten. Also es geht ganz steil bergauf.
Weißt du, das kann man sich ja nicht mal vorstellen, Wie viel Kokain das dann tatsächlich ist.
Ich sag's dir ehrlich, also es ist ja grundsätzlich so bei den ganzen Geschichten, die wir so in diesem Podcast behandeln, dass man sich da eher wenig vorstellen kann, dass das alles wirklich passiert ist, finde ich, sondern Das sind alles so krasse Geschichten. Da habe ich mich auch gefühlt, als ob ich irgendeinen Roman schreiben würde. Ist total wild, weil Was da alles los ist, ja.
Mittlerweile sagen wir das ja schon fast jede Folge, wir benutzen das wahrscheinlich auch ein bisschen inflationär, aber es ist ja tatsächlich so. Also Wie viele Tonnen kann der da in einem Jahr produzieren? Was hast du gemeint?
Also jetzt in dem Fall sind es 300 Tonnen, die allein diese Fabrik da produzieren kann.
Weißt du, 300 Tonnen.
Also an Kapazität, da müssen die nötigen Ressourcen dabei sein. Ja. Also viel von dieser Coca-Paste und sowas, aber also das hat, bis zu 300 Tonnen eben. Weil aber alles so steil bergauf geht, wendet sich Pablo an andere Gruppen aus Medellin und formt so quasi die Grundform des Medellin-Kartells. Das ist erstmal vor allem weniger eine Organisation, wie man sich jetzt zum Beispiel die Mafia vorstellt oder sowas, sondern mehrere nebeneinander agierende illegale Unternehmen, die es eh schon gab, die aber dann zumindest die Infrastruktur und sowas gemeinsam nutzen. Das ist
Franchise.
Dieses Kartell eben, das ist jetzt nicht ein großes Unternehmen, aber das dauert noch ungefähr 15 Jahre, bis zum ersten Mal jemand das als Kartell wirklich bezeichnet. Aber das ist so diese Grundform von Medellin-Kartell. Bisher gibt es unter anderem die Ochoa-Brüder und den weitbekannten Dealer Fabio Restrepo. Nur um die Namen als droppen, werden später noch wichtig. Ich glaube, Ochoa ist vor allem bei den Narcos-Leuten einen Begriff.
Ja.
1975 lernt Pablo dann einen wohlhabenden Piloten aus Medellin kennen, der auch schon mit anderen Kokainschmugglern zusammenarbeitet. Sie fliegen also dann im Laufe der Zeit mehrere Kilo Kokain in die USA. Und da wittert Escobar dann seine Chance, weil der Restrepo, also dieser große Drogendealer, wird ermordet. Mutmaßlich von Pablo, ist nicht gesichert. Es wird aber so erzählt, dass er da Hauptanteile dran hat. Und das ist eben diese Chance, von der ich spreche. Pablo übernimmt die kompletten Netzwerke, Lieferanten, Zwischenhändler, Kuriere, baut die Struktur komplett aus. Und auch wenn eben das verschiedene Organisationen sind, ist eigentlich allen klar, Pablo ist der Kopf oder zumindest einer der höchsten Köpfe. Also hat da schon früh das Sagen. Und so bekommt er eben auch immer mehr Macht. Er lässt zum Beispiel jetzt dann Koks mit mehreren Flugzeugen in die USA bringen. Ich bin jetzt ja relativ schnell über die Drogenstrukturen drüber gegangen. Jetzt kommen wir dann aber langsam in die, finde ich, skandalöse Richtung, nämlich die Gewalttaten. Pablo wird ein Jahr später bei einem Transport mit 40 Kilogramm Kokain festgenommen. Zu einem Prozess kommt es aber nicht. Es werden Richter bestochen, Zeugen eingeschüchtert, sodass das alles fallen gelassen wird. Später, die beiden Polizisten, die ihn verhaftet hatten, kommen dann auf mysteriöse Weise ums Leben. Es etabliert sich immer mehr dieser berühmte Plata o Plomo-Satz, übersetzt Geld oder Blei, also lass dich bestechen oder es fliegen Kugeln. So unterstützt das Kartell auch immer wieder Politiker bei Wahlen, die dann letztendlich auch ins Amt kommen und bauen sich dann also immer ein größeres Netzwerk auf. Als Gamechanger im Kokain-Business gilt dann die Insel Normans Cay in den Bahamas. Einer der Parteien in diesem Netzwerk eben.
Entschuldigung, erinnerst du dich?
Jetzt.
Da wollten die ja auch zuerst das Fire Festival abhalten.
Haha. Deswegen habe ich es ja gesagt am Anfang, ja.
Hier ist ein richtiger Full-Circle-Moment jetzt.
Ja, Pablo Escobar kam bei uns schon mal vor. Und zwar in Folge 3 im Fire Festival, weil sie da eben das
seiner ehemaligen Insel eigentlich das Festival abhalten
wollten. Hört es euch gerne an, spannende Folge.
Ja.
Und
da waren wir noch Podcaster-Babys. Jetzt sind wir schon Kleinkinder.
Ja, wollte gerade sagen. Ja, bin mal gespannt, ob es da einen Unterschied gibt in der Art, wie wir sprechen. Naja, hört es euch an, schreibt es uns gerne. entweder per Mail oder Instagram oder irgendwie sowas bei Schatten und Skandale. Ja, wie gesagt, diese Normans Cay-Insel in den Bahamas gilt als Gamechanger. Einer der Parteien in diesem Netzwerk kauft sie 1978 für etwa 800.000 US-Dollar und revolutioniert quasi damit die komplette Drogeninfrastruktur in die USA. Weil so musste man keine Mittelsmänner mehr hernehmen zum Beispiel oder wirklich aufwendige Verschiffungsaktionen oder Fliegeraktionen planen, sondern man konnte diese Insel einfach als Drogenumschlagsplatz hernehmen. Zu diesem Zeitpunkt bündeln Escobar, die Ochoa-Brüder und noch ein paar andere Parteien dann die Kräfte immer weiter. Sie nutzen die Labore gemeinsam, Flugzeugrouten und sowas und das Ganze wächst immer weiter an. Diese Insel wird eine Art Zwischenbasis für sie mit einer Flugzeuglandebahn, einem Lager für Koks und sie machen auch Deals mit den korrupten lokalen Behörden. In den 1980ern kontrolliert das Kartell geschätzt bis zu 80% eben, wie ich es am Anfang in diesen Facts gesagt habe, des weltweiten Kokainexports und macht einen Umsatz von etwa, rate?
In welcher Währung denn?
US-Dollar. Pro Woche.
Pro Woche.
US-Dollar pro Woche. Ich würde auch US-Dollar pro Jahr nehmen, habe ich nämlich auch hier, habe ich umgerechnet.
Okay, wie viel das Kartell innerhalb von einer Woche umsetzt. Sind wir da schon in diesem Bereich, wo er die Geldscheine nicht mehr zählt, sondern wiegt?
Ja, also wie gesagt, 80% des weltweiten Kokainexports. Also grundsätzlich gesichert sind so, oder qualifizierte Schätzungen sind 80% des Kokainexports der in die USA, nachdem das aber wirklich der größte Teil war und sie auch noch in andere Länder zumindest teilweise exportiert haben, sagen einige auch 80% des weltweiten Kokainexports.
Oh, das muss ja massiv viel sein, vor allem weil diese Droge da so auch bekannt und das klingt so doof, aber im Trend irgendwie war.
Voll.
10 Milliarden.
Pro Woche.
Ist das jetzt zu hoch? Ich dachte mir so auf die, warte mal.
Ein bisschen zu hoch.
Ja, ich dachte mir ganz kurz. Schau mal, 80% des weltweiten Umsatzes. Es geht dann ja auch an die. Gut, die haben Ausgaben auch. Okay, dann sage ich 2 Milliarden.
Das ist immer noch viel zu hoch.
Echt,
sind,
oder?
Das sind bis zu 400 Millionen US-Dollar pro Woche, was ich immer noch massiv viel finde.
Nee, das finde ich jetzt nicht viel.
Das sind 35 Milliarden Dollar im Jahr.
Ja.
Ja, aber also ich finde das massiv viel.
Ja, okay, pro Woche ist es vielleicht auch ein bisschen. Ich sage, dass 10 Milliarden zu hoch war.
Ja, war so. Habe ich dir auch gesagt. Naja.
Keine Ahnung, ich weiß ja nicht mal. Ach, egal. Ja, okay.
Wie gesagt, trotzdem noch sehr viel Geld. Ne? Das Ding ist, viel davon haben die Drogenbosse wieder in Kolumbien reinvestiert, was ihnen in der Zivilbevölkerung viel Ansehen einbringt und teils Escobar eben auch diesen Robin Hood-Status. Pablo ist nämlich auch politisch aktiv. Er wird Ende der 1970er Jahre in den Stadtrat von Medellin gewählt. Er finanziert außerdem groß angelegte Wohnprojekte für Obdachlose und Slumbewohner. Ein Viertel wurde sogar nach ihm benannt. Außerdem baut er Fußballplätze und Stadien, Schulen und Gesundheitsorganisationen. Er spendet Essen, Geld, medizinische Behandlungen, Strom, Wasser etc. an bedürftige Familien und veranstaltet dazu auch noch Feste.
Ja, da muss man sagen, er hat die Lebensrealität ja von hunderttausenden Menschen richtig positiv beeinflusst. Ne? Was die kolumbianische Regierung nicht hinbekommen hat, bekommt halt eine einzelne Person dann im Endeffekt hin. Man muss ja nicht darüber reden, dass das natürlich schreckliche Auswirkungen hat für Millionen andere Menschen, ne, ja, die dann im Endeffekt auch dann die Drogen von Pablo Escobar dann auch konsumieren und so. Aber ich meine, direkt vor Ort, ne, er schafft Infrastruktur, er schafft viel bessere Lebensrealitäten für die Menschen. Natürlich wird er dann auch gefeiert.
Man kann sagen, immerhin. Sagen wir so, ne? Also ja, es ist halt.
Ich meine,
also,
wir kommen jetzt ja auch noch dazu, was er vor Ort für Terror schafft, ja, und wie er mit den Menschen vor Ort noch umgeht.
Voll.
Aber wenn ich jetzt einfach nur eine, einzelne Bürgerin bin in Kolumbien, ja, der es super schlecht geht. Ihr Kind zum Beispiel, kann ich in die Schule gehen? Oder wird, es gibt keinen Arzt vor Ort? Ja, und dann investiert Escobar da und dann habe ich da eine Schule und dann habe ich da einen Arzt. Ich bin natürlich.
Zumal das gut. Ja natürlich auch nicht weit bekannt ist, dass Escobar das Ganze durch Kokainhandel in die USA finanziert hat. Sondern das ist halt einfach ein Geldgeber. Mhm. Ich glaube, das hat niemand so wirklich hinterfragt, wie er an so viel Geld gekommen ist, aber ja. 1982 zieht Escobar dann als Ersatzabgeordneter in den Kongress ein und da kommt dann auch zwei Jahre später aber der Wendepunkt, sage ich jetzt mal, in Escobars Geschichte. Er ist nämlich gerade so Mitte der 80er auf der Höhe seiner Macht, aber der damalige Justizminister von Kolumbien zerstört seine Urwaldfabrik, macht öffentlich, dass Escobar ein Drogendealer ist, einer der führenden Drogendealer. Und das verzeiht Escobar nicht. Ich gehe da gleich auch nochmal, wie gesagt, genauer drauf ein, aber er schickt auf jeden Fall zwei Killer los, die den Minister von einem Motorrad aus in seinem Auto erschießen. Denn, ja, ich habe es ja gerade immer schon so ein bisschen angedeutet, er gibt sich in der Öffentlichkeit immer als dieser große Wohltäter, aber ist eigentlich extrem brutal. Mhm. Dieses Plata-O-Plomo-Prinzip, was ich dann vorhin angesprochen habe, ist so eigentlich der Beweis dafür, dass es viel schlimmer zugeht als in der Allgemeinheit bekannt.
Ja, ich meine, ihm passt jemand nicht, jemand geht gegen ihn vor, hat vielleicht nur eine eigene Meinung, ne, wird aus dem Weg geräumt.
Ja, und
so, auch die Polizisten, die ihn ja festgenommen haben, waren auf einmal tot, ne, man kann ihm nichts beweisen oder nachweisen oder so, aber es ist halt schon auffällig, dass wenn jemand was tut, was Pablo Escobar nicht passt, ne, dass die dann einfach weg sind.
Ja, und das passiert so noch tausendfach.
Ja.
Genaue Zahlen sind nicht bekannt, weil grundsätzlich eben viel nicht bewiesen werden kann, sondern auch durch Geschichten, Hörensagen, Biografien etc. erzählt wird. Aber letztendlich baut sich Escobar ein System aus sogenannten Sicarios auf. Das sind zum Beispiel Jugendliche, die aus ärmeren Verhältnissen und Slums rekrutiert, damit sie Auftragsmorde für ihn begehen. Vor allem ab 1977 steigt die Zahl der Polizistenmorde sprunghaft an, weil Escobar anfängt, Kopfgelder von bis zu der Zeit noch $500 auf Polizisten auszusetzen. Alle Leute, die halt eben nicht sein Schmiergeld nehmen. Das hat den Effekt, dass viele sich bestechen lassen und Escobar einfach weitgehend ungestört seine Aktionen durchführen kann.
Vor allem 500 US-Dollar in Kolumbien ist ja nochmal
ist viel.
Deutlich mehr
voll.
Als jetzt in den USA.
Total, so. Ja. Ja, und also das steigt dann später noch weiter an, also die Höhe der Kopfgelder. Aber ja, also dieses Standing, was Escobar hat durch seine Aktionen, durch auch seinen politischen Aktivismus, durch diese Macht und dieses Geld, was er auch hat, auch eben in dieser Schattenseite, sag ich mal, dadurch ist er quasi unantastbar zu der Zeit. In den frühen 1980ern, wenn das Drogennetzwerk immer weiter wächst, gründet Escobar die Oficinal de Envigado. Das ist quasi ein wirkliches Unternehmen, das aber Morde begeht und Schulden eintreibt. Das hat dann die Folge, dass die Mordzahlen immer weiter steigen und Medellin in den nächsten Jahren zur gefährlichsten Stadt der Welt wird. Escobar kontrolliert quasi die komplette Stadt aus dem Hintergrund. Seine Sicarios patrouillieren die Viertel, achten auf alles, was ihm irgendwie gefährlich werden könnte oder sonst irgendwas und schützen gleichzeitig seine Labore und Lieferungen. Der ermordete Justizminister, da gehe ich jetzt ein bisschen genauer drauf ein, der später ermordete Justizminister ändert etwas an diesem ganzen System und löst eine erste Welle aus, also vor allem dadurch, dass er eben ihm so ein bisschen den Kampf angesagt hat, öffentlich gemacht hat, dass er dieser führende Drogendealer ist. Was denkst du also, um diese Welle zu stoppen, jetzt eben nicht nur den Justizminister, sondern diese komplette Welle, was macht Pablo? Also es ist eigentlich ganz einfach, ich habe es eigentlich schon die ganze Zeit gesagt.
Er besticht Journalisten oder kauft irgendwelche Pressehäuser auf?
Ja, das wäre ja schön. Nein, er lässt einfach die Journalisten töten, die ihm gefährlich werden könnten. Und auch die ihm irgendwie politisch in den Weg kommen könnten. Das wäre ja schön, wenn er da. Also ja, er besticht natürlich auch Leute und die Leute, die dann das Bestechungsgeld annehmen, aber er tötet auch viele Journalisten und setzt dadurch die Medien unter Druck. Schätzungsweise 30 Richter, Dutzende Politiker und Journalisten sowie tausende Polizisten werden ermordet. Und da reicht's auch schon, wenn ein Politiker irgendwie meint, er will gegen die Kartelle vorgehen oder eine Zeitung, die diese Wohltäterfassade kritisiert, dann weg. Ende der 80er Jahre gibt es pro Tag fast 400 Morde auf 100.000 Einwohner in Medellin. Oh. Das macht die Stadt eben zur gefährlichsten auf der ganzen Welt. Magst du mal raten, wie viel es zum Vergleich in Deutschland waren 2024? Also diese Mordrate pro 100.000 Einwohner. Mhm. Wie gesagt, 400 in Medellin auf 100.000 Einwohner. Laut offizieller Kriminalstatistik, wie viele waren es 2024 in Deutschland pro 100.000?
2.
0,9.
Nein, ich hätte fast 1 gesagt, das wäre dann richtig. Ja.
Die Konsequenzen, Politik und Justiz haben Angst, sind quasi wie gelähmt. Die Pressefreiheit ist massiv eingeschränkt. Schauen wir jetzt aber mal auf die Ermittlungen und so Richtung Ende von Pablo Escobar. Dazu springen wir kurz wieder zurück in die frühen 1980er Jahre. Also ich habe jetzt die immer so ein paar Zeitsprünge gemacht, das einfach um das so ein bisschen so diese verschiedenen Kategorien, sage ich jetzt mal, oder Facetten darzulegen. In den frühen 1980er Jahren, also als dieser Kokainhandel so wirklich an Fahrt aufnimmt, kurz vom Höhepunkt, genießt Escobar als Abgeordneter Immunität. Die DEA beobachtet ihn zwar, also die große Drogenbehörde in den USA, teilt die Erkenntnisse dann auch mit der kolumbianischen Polizei, aber es gibt kaum bis keine Razzien und Escobar kann das quasi alles komplett frei durchziehen. Also auch bei den Fabriken und Lagerhäusern und so etc. nicht. Mit diesem Justizminister und der Wende, die ich vorhin schon angesprochen hatte, kommt alles aber ein bisschen ins Laufen. Der Justizminister hat ja offengelegt, dass Escobar ein Drogenboss ist und deswegen verliert er sein Mandat und auch seine Immunität. Außerdem startet der Minister eine Mafia-Kampagne, also eine Anti-Kartell-Offensive. Ziel ist es, dass Drogendealer öffentlich als solche dargestellt werden. Dadurch sollen sie ihre Kontakte und Netzwerke zu seriösen Geschäftsleuten verlieren. Der Minister deckt unter anderem aber auch Escobars Drogenkontakte im Kongress auf, also Verbündete innerhalb des Kongresses.
Wow, also der hat da echt...
Der hat mal ein bisschen Feuer gemacht, ja.
Ich wollte gerade sagen, der hat echt einiges ans Licht gebracht, auf jeden Fall. Und ich meine, er wusste ja wahrscheinlich auch genau, in was für ein großes Risiko er sich damit begibt.
Ja, ich glaube, also, zu diesem Zeitpunkt war es tatsächlich noch gar nicht so klar, was das für ein großes Risiko ist. Aber, also, ja, ihm muss bekannt gewesen sein, dass er da in Gefahr ist. Das auf jeden Fall. Die USA drängen gleichzeitig auf ein Auslieferungsabkommen, das der Justizminister auch aktiv unterstützt. Dazu koordiniert er sogar gemeinsame DEA-Trainings für kolumbianische Polizisten. Außerdem gibt es eben diese Razzia bei dieser großen Dschungelplantage. Mhm. Ja, wir wissen jetzt alle schon, wie das ausgegangen ist, eben dieser Motorradanschlag durch die Sicarios auf den Justizminister. Das hat dann zur Folge, dass der US-Kongress auch auf ein Auslieferungsabkommen drängt, was es dann zum ersten Mal zwischen Kolumbien und den USA gibt. Also steht Escobar unter großem Druck, weil er will er überhaupt nicht in die USA ausgeliefert werden. Das war seine größte Angst.
Ja.
Aber er hat natürlich immer noch enorme Macht, vielleicht sogar mehr als der kolumbianische Präsident. Der Präsident versucht zum Beispiel deswegen heimlich mit ihm und dem Kartell zu verhandeln, um quasi einen Frieden zu erreichen, ohne dass er ausgeliefert wird. Aber für Escobar ist das eigentlich keine Option. Das geht ihm nicht weit genug, ist nicht radikal genug. Er finanziert deswegen Kämpfer mit Waffen und Munition im Wert von gut 2 Millionen Dollar, um den Verfassungsgerichtshof in Bogotá zu stürmen, also der kolumbianischen Hauptstadt. Das passiert dann auch. Die Guerillakämpfer nehmen 300 Geiseln, darunter 24 Richter, und belagern das Gebäude 11 Tage lang unter anderem auch mit Scharfschützen. Die Bilanz davon, knapp 100 Menschen sterben, darunter 11 Richter, ein Soldat, 11 Zivilisten, 35 Guerillakämpfer und der Rest sind Sicherheitskräfte und Geiseln, die da ihr Leben gelassen haben. Escobar nutzt das Ganze dann, diese ganze Aufregung, um Beweise und Akten zu seinen Morden und seinen Drogengeschäften zu vernichten. Und nachdem das ja ein ziemlich einschneidendes Ereignis ist, stoppt auch die Suche nach Escobar erstmal. Die USA finden das dann gar nicht mal so cool. Eine erste DEA-Einheit wird deswegen zum Abhören nach Kolumbien geschickt, aber für Escobar ist auch das, so eine DEA-Einheit, keine wirkliche Gefahr. Er entkommt denen und auch weiteren Razzien. 1986 kommt dann ein neuer Präsident an die Macht, unter anderem mit dem Wahlversprechen, dass er gegen Kartelle vorgeht. Die USA geben dazu auch ein großes Hilfspaket für Aufrüstung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar. Der neue Präsident erklärt den totalen Krieg. Kennst du
jetzt gegen die Kartelle?
Genau. Kennst du so dieses Meme? Weißt du, dass sich dann so jemand, der zockt, nach vorne lehnt, weil man sich so irgendwie besser konzentrieren kann und besser spielt plötzlich?
Nee.
Nein, okay. Letztendlich passt es jetzt ziemlich genau dazu, was die Behörden machen. Also die machen jetzt ernst. Durch diese Kriegserklärung können sie nämlich Kartellvermögen beschlagnahmen. Also das Geld bleibt zwar größtenteils erhalten oder viel Geld bleibt erhalten, aber es werden zum Beispiel Flugzeuge und Pferde konfisziert. Dazu setzt die USA weitere Trainings und schweres Gerät wie zum Beispiel Black Hawk Helikopter ein. Das sind so diese ganz großen Transporthubschrauber, die man auch aus den ganzen Filmen kennt.
Wo dann immer so eine Seite aufgeht
Der
Held schießt dann direkt ins Ziel und
Die Einsatzkräfte zerstören außerdem Labore und dabei 5 Tonnen Kokain und beschlagnahmen weitere 1500 Tonnen. So, was macht Escobar jetzt? Er sitzt natürlich nicht einfach so da und lässt das über sich ergehen, sondern er kontert mit Bomben auf über 40 Polizeistationen, wodurch natürlich wieder Dutzende Tote gibt. Also die Taktik dieses Präsidenten ist erstmal gescheitert. Alles, was er da bringt, bringt Escobar mindestens gleichwertig zurück. Ja. Aber wir stehen kurz vor der nächsten Präsidentenwahl. Die Politik steht an einem Punkt, wo sie entscheiden muss, alles oder nichts. Und da kommt ein Mann namens Galán ins Spiel. Ein junger, charismatischer Kerl, der die Hoffnung im Kampf gegen die Kartelle ist. Er spricht offen davon, die Kartelle wie Krebsgeschwulst zu entfernen. Und Escobar schwitzt schon ein bisschen. Er ist sich sicher, wenn der Galán Präsident wird, trifft seine größte Angst ein, dass er an die USA ausgeliefert wird. Also, du ahnst es bestimmt schon, bei einem Wahlkampfauftritt nahe Bogotá schießen ein paar Sicarios in die Menge und treffen dabei auch Galán. Für die Kolumbianer ist das so ein bisschen das Zeichen, dass die Kartelle zu mächtig für den Staat sind. Ja. Heißt, es wird noch radikaler, aber dadurch dann eben auch auf beiden Seiten. Es gibt daraufhin zum Beispiel einen Anschlag auf ein Passagierflugzeug. Ziel soll ein Präsidentschaftskandidat oder ein Informant gewesen sein. Am Ende sterben aber 110 Unbeteiligte. Außerdem explodiert vor dem Hauptsitz des Geheimdienstes in Bogotá ein LKW. Wieder 52 Tote, rund 600 Verletzte. Die USA stufen das Medellin-Kartell deswegen endgültig als terroristische Bedrohung ein, nicht mehr nur als kriminelle Organisation. Der noch amtierende Präsident, also der vor Galán, schafft eine Elite-Spezialeinheit, den sogenannten Search Block. 500 bis 600 Polizisten, die von Hand ausgewählt werden und teils außerhalb von Medellin stationiert werden, damit sie nicht so leicht bestochen werden können. Mit Unterstützung von US-Diensten bekommt die Einheit eine intensive Ausbildung und modernste Technik, also darunter Abhörtechnik, Ortungssysteme und Zugriff auf Satellitenbilder. Der Staat konzentriert sich jetzt zum ersten Mal nur auf Escobar und nicht mehr allgemein auf den Drogenhandel. Der Search-Block durchsucht Häuser, zerstört Labore, nimmt Verbündete des Kartells fest und tötet sie auch teilweise, darunter wichtige Sicarios, Zwischenhändler und auch Escobars Cousin, von dem er am Anfang schon gesprochen hat, mit dem er schon seit seiner Jugend viel seiner Zeit verbringt, der jetzt im Kartell auch Finanzchef ist. Der wird erschossen, was tatsächlich alles ein ziemlich schwerer Schlag für das Kartell ist. Und wieder ist eigentlich klar, was daraufhin passiert: Gegengewalt. Escobar setzt weitere Kopfgelder aus, hunderte Polizisten werden getötet, nur weil sie eine Uniform tragen. Dazu lässt Escobar Bomben in Städten legen, um den Bürgern dadurch quasi zu sagen, schaut mal, was passiert, wenn sie mich jagen. So will er sie gegen den Staat aufhetzen.
Ja, sorry, aber das erinnert mich gerade auch voll an das, was gerade auch in Mexiko passiert. Mhm. Auch mit den brennenden Straßen und die Gewalt, die da zurzeit herrscht, nachdem der auch der Boss des Drogenkartells da getötet wurde. Ja. Das erinnert mich gerade sehr auch an die Geschichte von Pablo Escobar, ne?
Ja, ja, stimmt, sagt viele Parallelen. Vor allem in armen Vierteln unterstützen die Bewohner Escobar tatsächlich. Teilweise, weil er ja viel für sie getan hat, aber wahrscheinlich auch viel aus Angst. 1990 kommt dann der neue Präsident ins Amt, also quasi der Nachfolgekandidat von Galán, der natürlich massiv unter Druck steht, weil endlich Ruhe in das Land einkehren soll. Er weiß, einen totalen militärischen Schlag gegen Escobar kann er kaum durchführen, dafür gibt es einfach zu viel Korruption. Deswegen entscheidet er sich für eine Art Doppelstrategie. Er setzt weiter auf den Druck mit dem Search-Block, bietet Escobar aber gleichzeitig einen Deal an. Er soll sich stellen und wird dafür nicht ausgeliefert. Die Verhandlungen ziehen sich dann so weit, dass am Ende dabei rauskommt, auch damit Escobar seine Familie schützen kann und eben nicht ausgeliefert wird, stellt er sich unter der Bedingung, dass er in ein von ihm selbst geplantes Gefängnis kommt. Das habe ich ja.
Kann ich mich auch noch erinnern, ja.
Gerade kurz vor, auch im Intro schon angeschnitten. Mhm. Für die Politik hat das den Nutzen, sie können einen Erfolg vermelden und Escobar aus der Öffentlichkeit nehmen. Gleichzeitig sehen das viele aber auch als endgültige Kapitulation des Staats. Denn dieses Gefängnis ist luxuriöser als geschätzte 90% der Häuser, die wir heute hier in Deutschland haben. Also von mir geschätzt, trotzdem. So. Ich habe da mal versucht, ein Bild rauszusuchen, wo man ein bisschen was erkennen kann.
Mhm. Ja, das Gefängnis in Anführungsstrichen liegt abseits von Medellin auf einem Hügel, Berg, irgendwie so. Aber ich meine, ganz ehrlich, das Grundstück ist riesig.
Also ich habe leider nicht wirklich viele Bilder gefunden, die halt wirklich aussagen, was denn da alles ablief. Ja. Aber ich finde, da kann man schon so Grundzüge erkennen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also da stehen, man kann es nicht genau erkennen, weil das auch ziemlich zugewachsen ist, aber schon so 3-4 Gebäude, oder? Ich weiß jetzt nicht auch, ob der sich in allen aufhalten durfte oder nicht. Ja?
Ja.
Ja, okay. Dann.
Das erzähle ich gleich noch, was er da alles für Rechte hatte und was nicht.
Da würde ich auch so leben, ohne dass es ein Gefängnis ist, weil wie du gerade ja schon gemeint hast, ne? Ganz ehrlich, das ist super viel Platz. Hm. Ist es da eine Golfanlage?
Also ich weiß nicht, ob er da Golf gespielt hat, aber ja.
Er schaut auf jeden Fall sehr nach einem sehr ordentlichen Garten aus, ne? Ein Parkplatz, wo wahrscheinlich alle seine Freunde oder was heißt er so, Kollegen, damit er natürlich auch sein Geschäft weiterführen kann in seiner Zeit im Gefängnis. Hm. Was soll ich sagen, es ist kein Gefängnis.
Ja, das kann man so stehen lassen, glaube ich. Das Gefängnis erstreckt sich über 3 Hektar, also im Schnitt so 40 bis 50 Einfamilienhausgrundstücke, an einem strategisch guten Berg, damit man das Gefängnis auch ohne weiteres nicht angreifen kann. Escobar darf selbst seine Wachen auswählen. Er kann immer wieder Besuch empfangen, darunter auch Prostituierte, wenn er mal eine Party feiert, was tatsächlich ziemlich regelmäßig vorkommt. Außerdem gibt es einen Fußballplatz, auf den Escobar mit Profispielern spielt, eine Disco mit Bar, Wasserfall und Whirlpool, einen Fitnessraum, eine Art Wasserparkanlage, ein Observatorium mit Teleskop, damit er auch seine Familie ein bisschen in den Blick haben kann und Medellin.
Was?
Ein Heliport, ein Waffendepot und natürlich 9 Wachtürme, damit feindliche Kartells nicht einfach reinkommen. Von diesem Gefängnis aus führt Escobar auch sein Unternehmen, also seine Drogengeschäfte weiter, bis er flieht.
Ja, fliehen ist, glaube ich, auch keine große Herausforderung, wenn du dir die Wachen aussuchst, oder?
Ja, es geht halt gegen den Pakt. Er will ja nicht ausgeliefert werden. Und ja, er hat es da ja auch ziemlich gut. Ja.
Ja. Ich würde aber sagen, bevor wir jetzt zum Höhepunkt deines heutigen Skandals kommen, nehmt euch doch vielleicht 5 Sekunden Zeit und lasst uns eine ganz kurze Bewertung da, sei es auf Spotify, Apple Podcasts, irgendwo, wo ihr eben diesen Podcast hört.
Seit neuestem sind wir auch auf Podimo, ja.
Stimmt, ganz neu, erst seit letzter Woche, glaube ich. Mhm. Also empfehlt uns auch gerne an Leute weiter, die nur Podimo haben. Mhm.
Das dauert wirklich nicht lang. Es würde uns sehr freuen, yes, wenn ihr uns bewertet, weil das zeigt auch so ein bisschen, dass unser Aufwand, den wir uns da machen, ja, den wir da reinstecken, dass das gut ankommt.
Ja.
Vielen Dank schon mal.
Wir ja, danke
gerne
euch.
Fünf Sterne, aber ihr dürft selber entscheiden.
Ja, aber jetzt zurück, würde ich sagen.
Ja. Das Escobar flieht, klingt ja, haben wir gerade schon gesagt, erstmal total komisch, hat aber einen einfachen Grund. Nach gut einem Jahr in diesem Gefängnis kommen zwei Drogenunterbosse und beschweren sich. Angeblich hätten seine Dealer sie beschissen. Escobar vermutet aber, dass die beiden 4 Milliarden Pesos unterschlagen haben und foltert und tötet sie. Stundenlang, vor über 100 Zeugen. Er lässt sie nach Berichten töten, indem er sie sogar in Säurefässer steckt und tagelang da drin lässt. Blöd nur, einige Zeugen erzählen ihren Familien davon. Und die Öffentlichkeit erfährt, was in diesem Gefängnis, was die Regierung ja so gefeiert hat, eigentlich abgeht. Also hat die Regierung wieder einen Skandal am Hals. Die Lösung? Escobar soll in ein reguläres Gefängnis verlegt werden. Nachdem seine Wachen aber alles abhören, erfährt er davon und plant eben zu fliehen.
Ah, jetzt da, ja. Ja, ergibt Sinn.
Ja, schon bei der Konstruktion hatte er beauftragt, eine wenig gesehene Hinterwand mit ziemlich porösem Material zu bauen, sodass er sie bei Bedarf einfach eintreten kann. Der Weg führt dann hin zu einer Bergstraße, die auch Schienen für Karren hat. Am 21. Juli 1992 ist es dann soweit. Die Eskalation beginnt. Morgens rücken zwei Regierungsvertreter mit einem Jeep an. Escobar lässt sie dann als Geisel nehmen. Also schickt der Präsident 600 Soldaten, unter anderem mit Hubschraubern, die dann das komplette Gelände umstellen und umzingeln. Escobar schreit über so ein Megafon, ein Schuss und die Geiseln sterben. Das Ganze geht dann mehrere Stunden. Escobar telefoniert mit seiner Familie, Wachen geben Warnschüsse ab, die Soldaten erwidern mit Maschinengewehren, die Geiseln werden geschlagen, aber am Leben gelassen immerhin. Letztendlich packt Escobar heimlich Papiere, 2 Kilogramm Gold und eine Pistole ein, befiehlt seinen Leuten, sie sollen anfangen, auf die Armee zu schießen und sie ablenken dadurch, und er haut eben ab. Mehrere Granaten fliegen, der Nebel, der eh schon an diesem Berg ist, verdichtet sich dadurch noch mehr. Zwischendrin tauchen immer wieder Blitze von den Schüssen der Maschinengewehre auf. Escobar nutzt das Ganze, um mit seinen 4 engsten Leibwächtern durch diese Mauer zu fliehen. Gegen 4.30 Uhr am nächsten Morgen erreicht er seinen Jeep mit bestochenen Soldaten, die da schon warten, und fährt in Richtung Medellin. Eine gute halbe Stunde später stürmen Soldaten dann das Gefängnis, zerstören alles, graben den Boden um, nur um nach Escobar zu suchen, der sich ja irgendwo verstecken könnte, aber finden ihn logischerweise nicht. Die Regierungskrise wird deswegen immer ernster. Logisch, das fragen sich natürlich alle, wie bitte kann man 600 Soldaten einfach so entkommen? Also wird dieser Search Block, diese Spezialeinheit, wieder reaktiviert und von US-Kräften weiter verstärkt. Die Einsatzkräfte hören immer mehr Telefonate ab. Gleichzeitig startet ein verfeindetes Kartell eine Mordserie und tötet Escobars Anhänger. Und der selbst wird mittlerweile paranoid. Er wechselt seine Häuser quasi wöchentlich, hat über 100 Verstecke und wird insgesamt 16 Monate intensivst gejagt. Immer wieder fahren Lautsprecherwagen mit Pablo gib auf durch die Straßen, um den psychologischen Druck zu erhöhen. Das verfeindete Kartell versieht Leichen dazu mit Schildern, auf dem eben auch sowas draufsteht wie, wir kriegen dich sowieso.
Kurze Frage, das weiß ich gerade nicht mehr genau. Hat Pablo Escobar eigentlich jemals selbst Kokain konsumiert?
Also ja, er hat halt natürlich viel gekifft, auch währenddessen immer, aber es gibt nicht so wirklich Beweise dafür, dass er jemals Kokain genommen hat.
Mhm. Natürlich hat Drogenkonsum, kann dann ja auch Psychosen irgendwie hervorrufen oder dafür sorgen, dass du paranoid wirst. Aber gut, es gibt ja auch einen Grund, weshalb er paranoid ist.
Eben,
aber
also er weiß ja, dass alles abgehört wird, dass da wirklich regelmäßig Leute durch die Straßen fahren, die mit Lautsprechern ihm irgendwas zurufen. Er kann niemandem mehr vertrauen, seine Leute werden umgebracht. Also sein Netzwerk wird immer kleiner. Deswegen, ich kann nur nachvollziehen, dass der psychologische Druck dadurch ein bisschen starkes.
Alter, natürlich wirst du psychisch voll unter Druck gesetzt, wenn da dauernd ein Auto an dir vorbeifährt.
Eben.
Nico, es ist vorbei. Gebe dich.
Ja. Er altert dadurch auch sichtlich. Sein Übergewicht wird noch weiter verstärkt. Mhm. Er wird krank und dieses Prinzip, Lieber ein Grab in Kolumbien als eine Zelle in den USA, was ich ja auch am Anfang gesagt habe, wird zur Realität. Die Polizei schnappt immer mehr führende Kartellmitglieder, wie den Sicherheitschef oder den Chef der Sicarios. Dadurch, habe ich ja gerade schon gesagt, wird auch Escobars innerer Kreis immer kleiner. Seine Frau und Kinder versuchen auch nach Deutschland auszureisen, werden in Frankfurt aber aus Angst vor einem Drogenkrieg abgewiesen, bekommen kein Asyl also. Am Tag nach Escobars 44. Geburtstag ist es dann soweit, am 2. Dezember 1993. Er ruft seinen Sohn Juan Pablo aus seinem Versteck heraus an, das Telefonat dauert 11 Minuten und soll dann auch sein letztes sein. Der Searchblock kann das Signal nämlich zwischen 3 Funkmasten orten, also schickt er 200 Mann plus DEA mit Helikoptern und Panzerfahrzeugen hin. Sie stürmen das 3-stöckige Haus und es kommt zu einer wilden Schießerei. Zuerst wird Escobars Wachmann per Kopfschuss getötet. Escobar selbst versucht dann barfuß über das Dach zu flüchten. Insgesamt treffen ihn 13 Schüsse. Hm. Und auch davon gibt's ein Bild, was ziemlich morbide ist, finde ich. Und wahrscheinlich muss ich für Instagram auch ein bisschen was
pixeln. Du zeigst mir jetzt das Bild vom toten Escobar.
Ich zeig dir jetzt das Bild vom toten Escobar, aber hauptsächlich wegen den Umständen. Du wirst es gleich sehen. Und ihr auch, wenn ihr es euch anschaut.
Nee, oder? Also gut, man sieht wahrscheinlich diese Sondereinheit, oder, die ihn gejagt und ja jahrelang verfolgt hat. Mhm. Aber das ist wirklich sehr makaber und ganz ehrlich, geht gar nicht, weil das ist trotzdem ein Mensch, ja. Erinnert mich gerade irgendwie an so Typen, die Safaris buchen, ja, und dann irgendwie einen Löwen erschießen oder eine Gazelle, ja, und sich dann so neben die hinknien für einen Facebook-Post, ja.
Jetzt beschreib erstmal.
Nee, das macht mich gerade sauer her.
Damit sich die Leute das auch ein bisschen vorstellen können.
Also, wie gesagt, ich glaube, man sieht 8 Männer eben von dieser Sondereinheit, oder?
Mhm.
Ja. Die hocken alle so mit ihren Gewehren, freuen sich alle wie Schnitzel. Dann liegt da der tote Pablo Escobar, nehme ich an, erkennt man nicht, aber wird wahrscheinlich er sein. Er ist auch blutüberströmt, zumindest am Arm und sein Gesicht.
Mhm.
Ja, er liegt verdreht auf einem Dach. Ganz ehrlich, dann ist sein T-Shirt auch so hochgerutscht, aber das hat auch der eine Typ hochgezogen, oder?
Ja, also ich glaube, das ist so nach dem Motto, wir haben ihn, also er packt ihn ja so.
Ja, also wie so, als wäre Pablo Escobar eine Trophäe, die erledigt haben bei der Jagd.
Mhm.
So kommt es rüber und es geht gar nicht. Also ich verstehe, das. Ja, Pablo Escobar hat Terror über das Land gebracht. Ja,
und auch tausende Kollegen getötet. Und,
ja, natürlich.
Aber natürlich, ja. Also man muss ja dazu sagen, wirklich die Leute, die grinsen über beide Ohren. Also
ja, so, deshalb ist mir kein besserer Spruch eingefallen als dieses dumme Sprichwort, ja. Aber die schauen einfach echt so glücklich aus, ja. Ich meine, die haben trotzdem gerade einen Menschen getötet.
Hm. Ja.
Ich weiß, dass der auch tausende Menschen davor getötet hat, umgebracht hat, gefoltert hat auf schlimmste Art und Weise, ja. Aber ja, das hat mich jetzt sauer gemacht hier.
Toll. Das wollen wir doch nicht. Nach eben diesem Ereignis kehrt tatsächlich immer mehr Ruhe ein. Zwar sind 30.000 Menschen bei Escobars Begräbnis und es gibt El Patron-Rufe, aber das Kartell zerfällt. Das verfeindete Kartell übernimmt zwar erst, wird aber dann auch vom Searchblock zerschlagen. Die Mordrate sinkt in den nächsten Jahren immer weiter. Der spätere Präsident startet 1999 den Plan Colombia, bekommt dafür gut 7,5 Milliarden US-Dollar bis 2016. Dadurch werden weitere Kokainstrukturen zerschlagen und Drogendealer geschwächt. Spezifisch in Medellin wird verstärkt in die Armenviertel investiert. Die Regierung versucht es zu schaffen, dass die Leute stolz auf ihr Viertel sind und dadurch eben weniger auf die schiefe Bahn kommen. Die Slums werden immer mehr modernisiert und bekommen zum Beispiel eine Seilbahn, die sie mit dem Zentrum verbindet. Und es werden auch Sehenswürdigkeiten gebaut. Zwischendrin hat Medellin sogar den Preis als innovativste Stadt der Welt vom Wall Street Journal bekommen. Es gibt mehrere soziale Programme wie ein Fahrradsharing, kostenloses WLAN überall. Ein Blumenfestival lockt jährlich 500.000 Besucher an. Und es gibt natürlich auch ein Escobar-Museum, wobei das mehr als Opfergedächtnis dienen soll und nicht, um ihn irgendwie zu glorifizieren. Mhm. Also Medellin wendet sich zum Besseren. Der Fall ist vorbei. Was sagst du?
Ich finde es gut, dass du diesen Fall mitgebracht hast, weil wie deine Eltern ja auch am Frühstückstisch wahrscheinlich gesagt haben, ne? Ich meine, Pablo Escobar ist ja einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste Drogenkartellboss jemals. Mhm. Und ich fand es jetzt mal sehr interessant, auch seinen Werdegang von Anfang an bis zum Ende so an einem Stück zu hören. Weil ich muss sagen, wie ich am Anfang ja auch schon gesagt habe, ne, mein Wissen beruht eben auf Narcos.
Ja.
Und dass das nicht ganz realitätsgetreu ist, war mir davor ja auch schon klar. Aber das so mal an einem Stück komprimiert zu hören, war jetzt wirklich sehr interessant.
Das freut mich.
Und auch wie er es geschafft hat, diese Macht aufzubauen. Ich meine, gut, wenn der Staat halt schwach ist, wenn in einem Land eine hohe Armutsquote irgendwie ist, dann sind halt natürlich auch die einfachen Streifenpolizisten anfälliger für Korruption.
Klar.
Gerade wenn du das noch so aufbaust mit, wie war der Leitspruch nochmal?
Dieses Plata o Plomo?
Ja, genau.
Ja, Geld oder Blei.
Ganz ehrlich, da würde ich auch natürlich das Geld nehmen, bevor ich dann getötet werde, dann noch wahrscheinlich meine Angehörigen und Freunde unter Druck gesetzt werden oder auch getötet werden. Ich finde es aber auch bemerkenswert, wie früh das bei ihm losgegangen ist. Ich meine natürlich, viele kriminalisieren sich ja schon in ihrer Jugend, aber wie schnell das eben gegangen ist zu seinem ersten Mord und wie schnell er sich dann dieses System auch aufgebaut hat.
Mhm. Voll.
Also, wie du es ja auch schon gesagt hast, ne, das ist ja ein richtiges Unternehmen geworden.
Ja.
Das war ja, die Logistik dahinter war ja auch riesig im Endeffekt.
Mhm. Ja, also, ich fand es auch bei der Recherche, man weiß ja so ungefähr, was das da, oder worum es geht, aber ich fand die Ausmaße halt auch nochmal schwer vorstellbar einfach.
Ja.
Schauen wir auf in 2 Wochen.
Yes.
Da brauchen wir ein neues Thema.
Yes.
Und wir haben ja schon angekündigt, wir haben es ja auch schon jetzt diesmal ein bisschen im Voraus geplant, aber lies doch gerne mal die Nachricht vor.
Genau. Die liebe Sarah hat uns geschrieben, hey, ich höre den Podcast Schatten und Skandale richtig gerne und ich hätte einen Themenvorschlag. Man könnte ja mal 2 Podcast-Folgen über Tiere bzw. Tierquälerei machen. Würde mich freuen, wenn das klappt. Liebe Grüße, Sarah.
Klappt.
Das machen wir auf jeden Fall. Die nächsten 2 Folgen, wir machen Tiere bzw. Tierschutz.
Mhm.
Ne? Ich werde einen Skandal mitbringen.
Das ist natürlich sehr praktisch zu dem Thema. Da gibt es, glaube ich, schon gut viel.
Es gab unendlich viel.
Mhm.
Also
da ist ein Skandal wirklich einfach, finde ich.
Ja. Ich habe dann auch einfach entschieden, welche Tiere ich behandeln möchte. Und ich glaube, das spoilere ich nicht zu viel. Es wird auf jeden Fall um Hunde gehen. Und dieses Thema ist auf jeden Fall in meiner Social Media Bubble gerade sehr aktiv.
Okay, ich bin gespannt.
Yes.
Dann freut mich, wenn ihr eingeschaltet habt und in 2 Wochen auch wieder einschaltet. Bis dahin, habt eine gute Zeit, genießt den Frühling.
Ja, ich habe die Sonne so dringend gebraucht. Es ist so schön, dass sie jetzt da ist.
Ja, und dann hören wir uns wieder. Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.